Gut, ja, ich freue mich, wie gesagt, bei euch zu sein. Wir sind in einer richtig coolen Predigtreihe, finde ich, über das erste Buch der Bibel, Genesis. Also, falls du im Rallye-Unterricht aufgepasst hast, das Buch nennt man Genesis. Also, geh bloß nicht ins Ausland und versuch irgendeinem Amerikaner oder einem Engländer damit anzufangen, we read first Moses oder irgendwie sowas, oder in Frankreich Premier Moïse oder was weiß ich. Das heißt einfach Genesis, das macht man in allen anderen Ländern so, aber wir haben es irgendwie durchnummeriert, vielleicht auch irgendwie was Deutsches so 1., 2., 3., 5. Mose, keine Ahnung, aber Genesis. Okay, Predigt 3, Genesis ist ein richtig cooles Buch, auch ein Buch, das mich selber total begeistert. Meine Verlobte und ich, wir hatten da meine Homezone drüber gemacht, über das Buch Genesis, und das war richtig cool, viele Insights, die wir dabei hatten. Und ja, ich muss sagen, ich habe das Buch auch, also ich habe auch auf Beröa studiert, zusammen mit dem Simon Garecht, falls ihr den kennt, der war vielleicht auch schon das ein oder andere Mal hier. Und da hat mich das Buch Genesis auch irgendwie schon gepackt und begeistert, weil das einfach ein tolles Buch ist. Und ja, so freue ich mich über die Predigtreihe. Und wenn ich über 1. Mose nachdenken, also über Genesis und das erste Kapitel, das wir heute Morgen lesen, dann habe ich mir überlegt, okay, was möchte ich euch heute Morgen mitgeben? Was ist die Quintessenz, sage ich mal, oder die Kernaussage von diesem Text? Und ich will mal einsteigen mit was so ganz speziell oder typisch ist für den Menschen. Also was den Menschen auf eine besondere Weise auszeichnet, was ihn abgrenzt, zum Beispiel auch von anderen Tieren, oder von Tieren, ist, dass der Mensch eine Weltanschauung hat. Also der Mensch hat eine Art und Weise, wie er die Welt halt anschaut. Das heißt Weltanschauung. Also er hat ein gewisses Bild von der Welt. Also er guckt sich die Welt an und macht sich so seine Gedanken darüber. Was ist die Welt? Was hat es mit der Welt auf sich? Der Mensch guckt auch den Menschen selber an und macht sich philosophisch Gedanken darüber, was ist der Mensch oder warum gibt es den Menschen vielleicht auch? Was ist der Sinn des Menschen? Und dann damit eng verbunden fragt sich der Mensch ja auch nach sich selber. Also was ist mein Sinn? Wer bin ich denn überhaupt? Nach seiner eigenen Identität. Und fragt sich, was ist der Sinn vielleicht meines Lebens? Und der Mensch ist das einzige Lebewesen, das sich die Frage nach Gott auch stellt. Also der sich fragt, gibt es einen Gott? Gibt es ein höheres Wesen? Warum gibt es vielleicht, oder damit eng verbunden ist ja auch die Frage, warum gibt es mich? Und das sind nicht nur Fragen, die irgendwie interessant sind, ah ja, wenn man abends mal ein Glas Wein gemeinsam trinkt oder eine Käseplatte dazu noch isst und einen auf Franzose macht, so jetzt philosophieren wir mal ein bisschen rum, so warum gibt es mich und warum, was, wer ist Gott und gibt es diesen Gott, und dann gehen wir alle wieder nach Hause und es interessiert eigentlich niemanden, sondern diese Fragen, die sind total wichtig für unser Leben, also die bestimmen unser Denken ganz tief, die bestimmen auch unser Handeln. Wenn ich die Frage so oder so beantworte, werde ich anders handeln. Und wie gesagt, das zeichnet uns Menschen aus. Also du wirst jetzt nicht ein Zebra irgendwie finden und dann wird, was weiß ich, der Zebra-Freund wird gegessen vom Krokodil und wird zerfleischt. Dann fragt sich das Zebra jetzt nicht, warum gibt es eigentlich Leid in dieser Welt? Warum gibt es eigentlich Leid hier in der Savanne Afrikas? Warum ist das so, oder? Der Tiger, der läuft jetzt nicht durch Sibirien, also Tiger ist mein Lieblingstier schon immer gewesen, der sibirische Tiger ist übrigens größer und stärker als der Löwe, meiner Meinung nach. Der läuft jetzt nicht durch die sibirischen Wälder und fragt sich so, was ist der Tiger? Warum gibt es den Tiger? Oder nee, dem seine Gedanken sind, wo ist der nächste Wildhirsch, den ich erlegen kann? Und wo ist meine nächste Partnerin, mit der ich mich paaren kann? Also das sind dem seine Fragen. Und interessant ist, Menschen haben diese Frage nach dem Sinn des Lebens, nach der Welt und so weiter über die Jahrhunderte unterschiedlich beantwortet. Und ich möchte euch heute Morgen einen bekannten Denker vorstellen, der diese Frage auf eine ganz spezielle Weise beantwortet. Und das ist auch vielleicht so ein bisschen stellvertretend für das, wie viele in unserer Gesellschaft diese Frage auch beantworten würden. Was ist der Mensch, was hat es mit der Welt auf sich und so weiter. Und zwar ist es Yuval Noah Harari. Ich habe mein Buch von ihm mitgebracht. Eine kurze Geschichte der Menschheit hat er geschrieben. Der hat so drei Bücher geschrieben. Das kann ich nur mal kurz wegmachen, also darum geht es gleich. Aber der hat drei Bücher geschrieben, eine kurze Geschichte der Menschheit. Homo Deus ist auch ein Buch und 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert oder so. Das ist ein echt bekannter Denker, der sehr einflussreich ist, auch unter Politikern gefragter Autor ist. Und der geht in seinem Buch darauf ein. Und interessant ist, er stellt, Seite 135 bis 140, stellt er so zwei Texte gegenüber aus der Menschheitsgeschichte. Und zwar einmal ein Text 1750 vor Christus etwa, also ein uralter Text, den man irgendwo, keine Ahnung, gefunden hat, fragt mich nicht wo. Und dann gibt es einen Text 1750 etwa nach Christus. Also einmal den sogenannten Codex Hammurabi aus Babylon, ein uralter Text, und die amerikanische Unabhängigkeitsverfassung, ein sehr wichtiger Text so eigentlich. Also die sind so 3500 Jahre voneinander weg. Und dann gibt es in dem Codex Hammurabi, der beschreibt die Menschen so. Der Codex Hammurabi sagt, es gibt eine Götterwelt, da gibt es ganz viele Götter. Und diese Götter haben dafür gesorgt oder haben die Welt so gemacht, dass es drei Arten von Menschen gibt. Es gibt die gemeinen Menschen, die heißen einfach die Gemeinen, nicht weil sie es gemein sind, aber in dem alten Wort sind so, die gemeinen Menschen, die sind 30 Schekel wert. So ein gemeiner Mensch ist so 30 Schekel wert. Also wenn du den tötest, musst du 30 Schekel zahlen. Das sind umgerechnet wirklich Pi mal Daumen 300 Euro. Ein gemeiner Mensch 300 Euro. Dann gibt es die Sklaven. Ja, die sind noch ein bisschen weniger wert. Die sind so 20 Schekel wert, also 200 Euro. Und dann gibt es die freigeborenen Menschen. Da musst du 600 Euro zahlen, wenn du das Auge von dem freigeborenen Menschen kaputt machst. Also das Auge von dem freigeborenen ist 600 Euro wert, also 60 Schekel. Und diese drei Arten von Menschen gibt es halt einfach, weil das die Götter so wollten. Das ist halt so eine Ordnung der Götter. Das haben die halt festgelegt, dass es die drei Arten von Menschen gibt. So, das ist der eine Text. Und dann gibt es die amerikanische Unabhängigkeitserklärung. Übrigens, die Verfasser von der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung hatten auch so ein bisschen Knoten im Kopf, weil die haben selber Sklaven gehalten und so weiter. Die haben das selber nicht so genau genommen, aber nimm mal einfach mal, wie es da steht. Die sagen, folgende Wahrheiten sind selbstverständlich, die sind offensichtlich. Alle Menschen sind gleich geschaffen. Gleich geschaffen, alle Menschen. Und sind von ihrem Schöpfer, also interessant, von ihrem Schöpfer mit unveräußerlichen, also unverlierbaren Rechten ausgestattet, von ihrem Schöpfer, wozu Leben, Freiheit und das Streben nach Glück gehören. Also vielleicht hast du das mal in Geschichte. Das sind so, ist die amerikanische Unabhängigkeitserklärung. So, und jetzt steht man vor diesen beiden Texten, sind 3500 Jahre auseinander und man fragt sich ja, wer hat jetzt Recht von den beiden? Also was stimmt denn jetzt? Man kann jetzt schlecht sagen, das ist halt denen ihre Wahrheit und das ist halt denen ihre Wahrheit. Nee, eins von beiden stimmt ja. Und dann sagt der Harari interessanterweise, ja, keiner von beiden hat Recht. Keiner von beiden hat Recht. Und seine Begründung ist echt interessant. Er sagt, beide Texte gehen davon aus, dass es so eine übergeordnete Instanz gibt, die Grundsätze festlegt, die überall gültig sind. Was meine ich damit? Dass es praktisch eine Art von Gesetzgeber gibt, der Prinzipien eingerichtet hat in der Welt, die für den Indianer, die für den Ureinwohner, den Aborigine, die für den Menschen im 21. Jahrhundert, die für Napoleon, für alle Menschen gleichermaßen gelten, zu allen Zeiten, der Grundsätze festgelegt hat. Und er sagt, so einen Gesetzgeber gibt es gar nicht. Deswegen ist es Quatsch, das haben wir Menschen uns ausgedacht, dass es solche Grundsätze gibt. Also es gibt keine Gesetze ohne einen Gesetzgeber. Wenn es jetzt nicht eine Justiz gäbe hier in Deutschland, dann gäbe es einfach keine Gesetze. Aber es gibt eine Justiz, deswegen gibt es Gesetze. Und in dieser Welt, es gibt keinen übergeordneten Gesetzgeber, deswegen gibt es auch nicht übergeordnete Menschenrechte und so weiter. Die gibt es eigentlich nicht. Also Menschen sind eigentlich nicht gleich, sagt er. Menschen haben sich unterschiedlich entwickelt im Laufe der Zeit. Es gibt auch keinen Schöpfer, sondern das ist blinder Prozess gewesen, dass es alles gibt, was es gibt. Das ist blind gewesen. Die menschlichen Eigenschaften sind auch nicht unveränderlich, sondern die verändern sich im Laufe der Zeit. Leben, Freiheit, Glück, ja, Leben schon. Freiheit, das ist eine Fantasie, die wir uns ausdenken. Glück, das kann man nicht gut messen. Lass uns lieber von Lust sprechen. Und dann sagt er ganz interessant, wir formulieren das mal um, die amerikanische Unabhängigkeitsverfassung, und wir übersetzen das mal. Und er sagt, folgende Wahrheiten erachten wir als selbstverständlich, dass sich alle Menschen unterschiedlich entwickelt haben, dass sie mit veränderlichen Eigenschaften geboren, also nicht geschaffen, geboren werden, und dass das Leben und das Streben nach Lust dazu gehören. Also ganz anders, und dann sagt er selber, naja, aber trotzdem glauben wir als moderne Menschen ja, dass es Menschenrechte gibt. Auch wenn man jetzt nicht an so einen Gesetzgeber glaubt, glauben wir trotzdem, dass es Menschenrechte gibt. Und ich sage schon mal, das Zitat vorne hinschmeißen, dann sagt er, ja, wir glauben daran, wir glauben an eine allgemeingültige Ordnung, nicht weil sie wahr ist, sondern weil sie uns das Zusammenleben ermöglicht. Das finde ich ganz interessant. Nicht weil es wahr ist, nicht weil es wirklich jetzt Menschenrechte gibt, weil wirklich ein Mensch Würde hat, sondern weil das uns hilft, zusammenzuleben. Deswegen glauben wir daran. Und In Klammern, er sagt dann so, ja, dieser Codex Hammurabi, das war für die Zeit damals vielleicht auch praktisch, hat vielleicht auch das Zusammenleben ermöglicht, dass man das so gemacht hat. Und es ermöglicht halt unser Zusammenleben heute auch. Also ist schon interessant, also das ist veränderlich auch. Keine Ahnung, wie sieht es in 500 Jahren aus? Vielleicht sind dann Menschenrechte gar nicht mehr so praktisch. Vielleicht ist es dann praktischer, manche Menschen doch zu unterjochen und so. Also das sagt er, schreibt er nicht so, aber das könntest du praktisch hineinlesen irgendwie in den Text. Und dieser Harari, der beantwortet die Fragen, die sich der Mensch schon seit Jahrtausenden stellt, ganz anders. Er sagt, das Universum, das ist ein Zufall der, was weiß ich, es gibt keinen Gott, der Mensch ist ein hochentwickeltes Tier, der hat auch keine bestimmten Rechte und das ist eigentlich ziemlich anmaßend vom Menschen, dass er sagt, ich habe Rechte und die Tiere nicht. Also Mensch hat keine Rechte, sondern die kreieren wir uns, die schaffen wir uns und die Frage, warum es jetzt die Welt gibt, warum es den Menschen gibt, die muss man sich auch gar nicht stellen. Ich meine, da gibt es keinen Warum, das gibt es halt einfach, keine Ahnung warum, also es gibt keinen Sinn. Also, das soll mal so ein bisschen die Einleitung sein, weil, wenn du dich jetzt fragst, was hat das jetzt mit dem Buch Genesis zu tun? Das Buch Genesis beantwortet genau diese Fragen nach dem Menschen, nach der Welt, nach mir selber und nach Gott auf eine ganz andere Art und Weise. Und zwar auch auf eine andere Art und Weise, wie wir sie heute in unserer Gesellschaft beantworten würden und auf eine andere Weise, wie die Menschen damals in diesen Gesellschaften vor, was weiß ich, über 3000 Jahren diese Fragen beantwortet haben. Und dafür steigen wir heute ein in Genesis 1, Vers 1 bis 2, Vers 3. Ich möchte ganz kurz, bevor ich den Text vorlese, kurz noch einen Exkurs, also das ist kein wirklicher Exkurs, aber auf die Frage eingehen, Evolution, Adam, Eva, dieser Text, das behandle ich jetzt gar nicht groß, also behandle ich gar nicht. Ich will einfach nur auf ein kurzes, knackiges Büchchen verweisen von Timothy Keller, Adam, Eva und die Evolution. Wenn du dir diese Fragen mal stellst und jetzt nicht Bock hast, einen riesigen Wälzer zu lesen, lies mal das Buch. Ich finde, das zeigt so verschiedene Möglichkeiten auf. Wie könnte man das harmonisieren? Kann man es denn harmonisieren? Was für Probleme gibt es damit mit Evolution und Schöpfung? Und das Buch, 50 Seiten, also wenn du irgendwie mal ins Freibad gehst und ein bisschen Nerd, also ein bisschen wie Nerd wirken möchtest, dann liest das Buch. Okay, Genesis 1 bis 2, Vers 3. Ich lese diesen Text vor und du darfst dich auch gerne einfach mal zurücklehnen und den so ein bisschen auf dich wirken lassen. Da heißt es: Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht, und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Und Gott trennte das Licht von der Finsternis, und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht, und es wurde Abend, und es wurde Morgen, ein Tag. Und Gott sprach: Es werde eine Wölbung mitten im Wasser, und es sei eine Trennung zwischen dem Wasser und dem Wasser. Und Gott machte die Wölbung und trennte das Wasser, das unterhalb der Wölbung war, von dem Wasser, das oberhalb der Wölbung war. Und es geschah so, und Gott nannte die Wölbung Himmel. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen, ein zweiter Tag. Und Gott sprach: Es soll sich das Wasser unterhalb des Himmels an einen Ort sammeln. Und es werde das Trockene sichtbar, und es geschah so. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Ansammlung des Wassers nannte er Meere. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach: Die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringt, Fruchtbäume, die auf der Erde Früchte tragen, nach ihrer Art, in denen ihr Same ist. Und es geschah so. Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt, nach seiner Art, und Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Same ist, nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen, ein dritter Tag. Und Gott sprach: Es sollen Lichter an der Wölbung des Himmels werden, um zu trennen zwischen Tag und Nacht. Und sie werden dienen als Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Und sie werden als Lichter an der Wölbung des Himmels dienen, um auf die Erde zu leuchten. Und es geschah so. Und Gott machte die beiden großen Lichter, das größere Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Und Gott setzte sie an die Wölbung des Himmels, über die Erde zu leuchten und zu herrschen, über den Tag und über die Nacht und zwischen dem Licht und der Finsternis zu trennen. Und Gott sah, dass es gut war. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein vierter Tag. Und Gott sprach: Es soll das Wasser vom Gewimmel lebender Wesen wimmeln und Vögel sollen über der Erde fliegen, unter der Wölbung des Himmels. Und Gott schuf die großen Seeungeheuer und alle sich regenden lebenden Wesen, von denen das Wasser wimmelt nach ihrer Art und alle geflügelten Vögel nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott segnete sie und sprach: Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren und die Vögel sollen sich vermehren auf der Erde. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, ein fünfter Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen hervor, nach ihrer Art, Vieh und kriechende Tiere und wilde Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es geschah so. Und Gott machte die wilden Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alle kriechenden Tiere auf dem Erdboden nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, als unser Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott sprach, siehe, hiermit gebe ich euch alles samentragende Kraut, das auf der Fläche der ganzen Erde ist und jeden Baum, an dem samentragende Baumfrucht ist. Es soll euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, in dem eine lebende Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. So wurden der Himmel und die Erde und all ihr Heer vollendet. Und Gott vollendete am siebten Tag sein Werk, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von allem seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das er gemacht hatte, indem er es schuf. Okay. Längerer Text, aber ich muss sagen, mir gefällt dieser Text irgendwie. Ich finde den so simpel, aber trotzdem unglaublich tiefgründig. Der ist so der hat irgendwie was Majestätisches. So diese Rhythmen, 10-mal heißt es da, und Gott sprach. Also das strukturiert den Text. Oder vor allem die Zahl 7 kommt ganz häufig vor und es geschah so. Und Gott sieht 7-mal, schaut sich das an, was er gemacht hat und sagt, es ist gut. Und 7 Tage gibt es auch insgesamt. Und die Tage haben auch eine gewisse Struktur. Ich habe dir mal eine kleine Grafik mitgebracht, wo diese Tage abgebildet sind. Und die Tage, die entsprechen auch einander. Also du hast, am Tag 1 macht Gott das Licht und am Tag 4 macht Gott die Lichter. Also es passt zueinander. Das ist echt ganz interessant. Dann Tag 2, da trennt Gott die Wasser durch diese Wölbung und dann gibt es oben Wasser und dann gibt es unten Wasser und am Tag 5 bevölkert Gott das Wasser, der gemacht hat. Also er bevölkert oben das und dann bevölkert er unten das Wasser, dass da einfach Sachen oder Tiere leben. Dann am dritten Tag, da macht Gott die Erde und Kraut und Bäume, also Früchte und dann am sechsten Tag bevölkert er die Erde und es wird auch erklärt, warum es dieses Kraut und die Bäume gibt. Die sind als Nahrung da. Interessant, also der sechste Tag erklärt auch irgendwo den dritten Tag. Und am siebten Tag ruht Gott von allem, was er macht. Deshalb glaube ich übrigens nicht, das darfst du gerne anders sehen, das ist überhaupt kein Problem, das ist nichts Heilsentscheidendes. Ich glaube jetzt nicht, dass die Tage im wissenschaftlichen Sinn jetzt wörtlich zu verstehen sind deshalb, sondern die machen eine gewisse Struktur. Es gibt Licht, bevor es Lichter gibt. Im Kapitel später macht Gott zuerst den Menschen und dann macht er die Tiere. Hier macht er zuerst die Tiere und dann den Menschen. Also die Texte, die ergänzen sich irgendwie, aber du darfst, also meiner Meinung nach darf man die nicht streng wissenschaftlich nehmen, sondern die geben dem eine Struktur und wollen eine theologische Aussage machen. 7, die Zahl, die für Vollkommenheit steht, Gott ordnet alles auf eine sehr gute Art und Weise. Gott macht aus diesem Wüst und Leer was Wunderbares, was Geordnetes. Also da werden jetzt nicht unsere Kategorien verwendet, wie Atmosphäre, Zusammensetzung der Atmosphäre oder eine physikalische Abfolge, Gesetze der Physik, sondern der Text ist aus einer anderen Zeit, aus einer anderen Kultur und er möchte diese Fragen beantworten nach dieser Welt. Wenn du jetzt beispielsweise, keine Ahnung, eine Reise in ein anderes Land machst, zum Beispiel nach Indien. Du gehst nach Indien, du fliegst dahin, setzt dich in den Flieger, mit Qatar Airways oder was weiß ich, fliegst du nach Indien, du landest dort, dann weißt du, okay, jetzt bin ich in Indien. Indien ist ein anderes Land als Deutschland. Es ist nicht Europa, es ist nicht Deutschland. Indien ist Indien. Die Menschen ticken ganz anders. die Menschen wackeln so, wenn sie was sagen mit dem Kopf. Ich kann, meine Verlobte kann das. Die wackeln so, die laufen andersrum, die essen ganz andere Dinge, die essen ganz scharfes Essen. Die verhalten sich auch anders, die haben eine andere Sprache. Das ist eine andere Welt auch zu einem gewissen Teil. Wenn ich jetzt als Deutscher da ankomme in Indien und meine Sandalen mit Socken trage, meine Dreiviertelhose oder ein Unterhemd, ich komme da rein und frage erstmal, Leute, wo gibt's denn hier eigentlich die nächste Currywurst? Dann ist es jetzt kulturell nicht ganz so sensibel, sag ich jetzt einfach mal, untertrieben gesagt. Also dann ist es, oder nach einem McDonald's direkt fragst, vielleicht gibt's das auch in Indien, aber dann ist es jetzt nicht so sensibel. Nee, wenn du nach Indien gehst, dann fragst du dich, wie ticken denn die Inder hier? Und dann versuche ich mir vielleicht ein indisches Gewand davor zu kaufen, vielleicht weiß ich, okay, die können hier Englisch, also versuche ich auf Englisch mit denen zu sprechen. Ich fühle mich ein in die Kultur und deswegen ist es auch wichtig, dass wir das bei den biblischen Texten machen. Okay, die sind aus einer anderen Zeit geschrieben, aus einer anderen Kultur und wenn ich jetzt als Mensch aus dem 21. Jahrhundert, der vielleicht Physik studiert hat, an diesen Text rangehe und direkt frage, Atmosphären, was weiß ich, dann ist es wie wenn du in Indien nach der Pommesbude fragst oder nach der Currywurstbude fragst, die werden dir sagen, Leute, bei uns gibt es gar keine Currywurst, bei uns gibt es auch gar keine Pommes, das findest du hier nicht. Du kannst natürlich irgendein indisches Gericht nehmen und denken, ah, das ist Pommes, aber das ist keine Pommes. Also, das müssen wir uns einfach vor Augen führen. Und wir wollen jetzt einfach mal Schritt für Schritt durch diesen Text, durch diese 7 Tage gemeinsam durchgehen und schauen, was dieser Text so über Gott sagt und über diese Welt. Also, am Anfang heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Also, die Zeit fängt hier an, Gott macht Himmel und Erde. Das ist noch vor dem ersten Tag praktisch. Und damit beantwortet der Text schon eine ganz wichtige Frage. Es gibt einen Gott. Einen gibt's. Es gibt einen Gott, auch anders als viele Vorstellungen damals, hat man von mehreren Göttern, ist man da ausgegangen. Es gibt einen Gott und dieser Gott, der hat auch alles gemacht. Himmel und Erde, alles sein Werk. Nichts gibt's, einfach durch Zufall, er hat es gemacht. Und wie hat er es gemacht? Durch einfach sein Wort, durch sein allmächtiges Wort. Damals hat man sich vorgestellt, wie die Götter am Anfang gegen ein Chaos, gegen so ein Urchaos kämpfen und es erstmal überwinden müssen mit Aufwand. Aber hier, dieser Gott, der spricht einfach, es werde Licht, bam, und dann passiert es auch. Also dieser Gott ist allmächtig. Er muss einfach sprechen, wie so ein König, der so da sitzt und sagt, man schließe das Fenster. So, und dann weiß der Philipp, keine Ahnung, jetzt schließe ich das Fenster. So, dann passiert es auch. Und dieser Gott, der sagt einfach, es werde Licht und sagt, dann wird es halt einfach Licht, weil Gott das möchte. Und dieser Gott, der kann alleine schöpfen. Also das Wort, das Verb, das für schöpfen, für schaffen da steht, das wird nur in der ganzen Bibel, ist ein spezielles Wort, das wird nur für Gott verwendet. Nur Gott kann schöpfen. Nur Gott kann Dinge kreieren. Das kann nur er. Und wir erfahren auch über diesen Gott, dass er persönlich ist, dass er aktiv und involviert ist. Also dieser Gott spricht in Vers 3. Er schaut sich Dinge an und bewertet die dann in Vers 4. Er benennt die Dinge, die er gemacht hat in Vers 5 und so weiter. Also das zeigt auch, Gott ist nicht irgendwie eine höhere, unpersönliche Macht so. Nach dem Motto, ja, ich glaube da an was Höheres. Ich glaube, es gibt da irgendwie was, was unsere Geschicke lenkt und was dafür sorgt, dass es mir gut geht und dafür, dass es einfach gut läuft. So, es gibt da eine höhere Macht. Vielleicht singt man da noch gerne von guten Mächten, wunderbar geborgen. Irgendwie, das ist einfach ein tolles Lied, es gibt gute Mächte. Und wenn man dann vielleicht Leute fragt, ja, ich glaube schon, nee, es ist nicht irgendwie ein unpersönliches Ding, das da nicht involviert ist in unserer Welt, sondern da ist ein persönlicher, ein allmächtiger Gott, der außerhalb von Raum und Zeit steht, weil mit ihm, also mit seinem Schaffen erst Raum und Zeit anfangen und der sich einfach dazu entschließt, der einen Entschluss fasst, jetzt möchte ich das machen. Und wir lernen auch was über die Erde. Die Erde, Gott macht die Erde und dann ist sie erstmal wüst und leer. Auch interessant. Da ist gar nichts drauf los auf der Erde. Da ist eine Wüste, eine Wüste-Hara, und da ist Leere, also da ist nichts da. Und da ist Dunkelheit, kein Licht, auch nichts. Und dann macht Gott aus diesem Wüst und Leer was Wunderbares. Und mich erinnert es, du darfst mal das Bild hinmachen, ich war mit einer Verlobten neulich, haben wir eine Sandburg gebaut. So, ich bin ein bisschen so ein Kindheitsfanatiker manchmal. Ich bin manchmal ein bisschen nostalgisch. Ich freue mich auch schon drauf, Kinder zu haben, weil man dann mit Playmobil wieder, die Playmobils wieder auspacken kann irgendwie. Ich bin da so ein bisschen ein Nerd. Keine Sorge, meine Kinder, die dürfen auch mitspielen, wenn wir da mal die Playmobils haben. Ich baue auch gerne Sand, also keine Ahnung, wenn ich mal so ein bisschen Tick habe, baue ich auch mal eine Sandburg. Da haben wir halt eine Sandburg gebaut. Und was cool ist am Anfang, ist da wirklich wüst und leer. Da ist einfach dieser Sandkasten. Und dann finde ich das cool, du machst daraus aus diesem Nichts irgendwie machst du eine Burg plötzlich. Also das finde ich irgendwie was Tolles. Aus dem Wüst und Leer entsteht plötzlich so diese Sandburg und dann schaut man sich die an und macht ein Foto und keine Ahnung. Und dann muss ich vorstellen, man könnte das noch bevölkern. Das ist irgendwie cool, aus dem Wüst und Leer. Und genauso macht Gott es auch hier. Also es gibt keine Mutter Erde irgendwie, die irgendwie lebendig ist, sondern nur durch Gott ist diese Erde lebendig. Nur durch Gott gibt es hier Leben. Und was auch interessant ist, hier gibt es irgendwie Gott, diesen einen Gott, und es gibt den Geist Gottes. Also du merkst hier irgendwie, das ist zumindest angedeutet, da ist Gott, aber der ist irgendwie nicht allein. Es gibt diesen einen Gott, da kommen wir noch später dazu. Und dann, was Gott macht, ist gut. Auch interessant, Gott, ist, was er macht, ist gut. Das Kunstwerk reflektiert auch immer den Künstler und Gott schaut sich das an und er freut sich. Gut, wie wenn du irgendwie irgendwas baust oder dich mir die Sandburg anschaue und denk mir, gut. Und dann am zweiten Tag wird davon erzählt, wie Gott das Wasser beherrscht. Das ist vielleicht für uns auch irgendwie ein fremder Gedanke, das Wasser, das ist in diesem Teil das Wasser, hä? Das Wasser, das war damals schon so eine Urgewalt, vor der man echt Respekt hatte. Das Wasser, da leben die Seeungeheuer. Oh, da passieren Unfälle auf dem Wasser, gehen Schiffe unter. Das Wasser, das können wir nicht kontrollieren. Das ist ja auch heute noch so. Also man, wenn man irgendwie an Tsunamis denkt oder an die Flut im Ahrtal, dann müssen wir irgendwie, oder an dem steigenden Meeresspiegel, dann wissen wir irgendwie, Wasser, das ist, hat auch was unglaublich Mächtiges, das ist was Gefährliches. Und Gott teilt hier einfach das Wasser. Gott beherrscht das Wasser. Oben soll das Wasser sein, also da regnet es runter, und unten soll das Wasser sein. Ich beherrsche das Wasser und mache mit dem Wasser, was ich möchte. Also dieser Gott ist unendlich mächtig. Und dann fragt man sich vielleicht als Physiker, hä, der Himmel trennt das Wasser oben, das Wasser unten. Wie gesagt, frag in Indien nicht nach der Pommesbude. Frag auch nicht nach der Currywurst. Sondern das sind andere Kategorien, die der Schreiber hier hat. Das ist, beschreibt, wie Gott das Wasser beherrscht, wie Gott Macht hat über das Wasser und eine Ordnung einsetzt und schafft und für Ordnung sorgt. Und am dritten Tag macht Gott damit weiter. Er sorgt dafür, dass sich das Wasser unten sammelt, dass es Meere gibt, dass es Landmassen gibt, dass es einen fruchtbaren Ort gibt. Also Gott setzt hier irgendwie Ordnungen ein. Und das war übrigens, oder ist bis heute der Grund, warum auch Menschen sagen, ich möchte diese Welt erforschen. Ich möchte erforschen, was es für Ordnungen gibt. Es war über Jahrhunderte mit der Grund, warum Menschen geforscht haben. Das heißt also, Christsein bedeutet nicht, dass ich unwissenschaftlich denke. Christsein bedeutet nicht, ich muss, oh, Wissenschaft, ich mache da meine Augen vor zu. Gottes Wort allein so. Nee, das war für Menschen aller Zeiten, also für Galileo Galilei, Isaac Newton, einer der wichtigsten Wissenschaftler, Gregor Mendel, vielleicht Mendelsche Regeln, kennst du das? Gerhard Erdl hat 2007 den Nobelpreis für Chemie bekommen, kommt übrigens aus Stuttgart. Das war für die glauben alle an den Gott der Bibel. Und das war für die der Ansporn zu forschen. Da gibt es einen Gott, der hat hier Ordnungen eingesetzt und die können wir erforschen. Deshalb forschen wir. Christsein bedeutet nicht, unwissenschaftlich zu sein. Und dann geht es weiter. Und das ist für uns auch vielleicht ein bisschen fremd. Warum nennt Gott hier Sonne, Mond und Sterne, macht Gott am vierten Tag? Und warum nennt Gott das irgendwie das große und das kleine Licht? Was interessant ist, Sonne, Mond und Sterne, das waren im alten Orient mit die wichtigsten Götter, Sonne, Mond und Sterne. Man hat sich die Sonne angeschaut, wow, die Lebenskraft, die davon ausgeht, den Mond, die hat man verehrt, diese Gestirne, sagt man, also, ja, diese Sonne, Mond und Sterne halt. Und hier werden die nicht mal genannt, da wird Sonne und Mond wird gar nicht genannt, sondern heißt es, das große, die große Lampe da oben hat Gott gemacht. Und dann nachts hat er auch die kleinere Lampe gemacht und dann in so einem Nebensatz, so als wäre es gar nicht wichtig, ja und die Sterne auch. Die sind eigentlich unwichtig, aber die sind irgendwie eine tolle Deko, so Sterne. Und dann, die beten wir nicht an, natürlich beten wir nicht Sonne, Mond und Sterne an, was für ein Mist. Die dienen uns, das sind Knechte, die sind dafür da, um zu leuchten, dreimal, also ich glaube zwei, dreimal heißt es hier, um zu dienen als Zeichen, um zu dienen, um auf der Erde zu leuchten, aber dass wir wissen, wie spät es ist und irgendwie keinen Unfall bauen, wenn wir tagsüber mit unserer Kutsche rumfahren irgendwie. Also, dass wir halt Licht haben. Eigentlich auch intolerant, oder? Das sind doch Götter, die andere Menschen anbeten und hier, das sind einfach Lampen und so. Und dann bevölkert Gott den Himmel und die Meere am fünften Tag und macht auch die Seeungeheuer. Wow, die Seeungeheuer, davor hatte man Angst früher vor den Seeungeheuern. Und man hat sich vorgestellt, wie die Götter auch die Seeungeheuer erstmal bezwingen müssen, um die Seeungeheuer irgendwie zu beherrschen, weil die so gewaltig sind, diese Seeungeheuer. Keine Ahnung, was damit direkt gemeint ist. Aber Gott macht einfach die Seeungeheuer. Die hat er auch gemacht. Zack, das Seeungeheuer war da. Und in einem Psalm wird auch erklärt, warum Gott diese Seeungeheuer macht. Gott macht die, um mit denen zu spielen. Also, damit er irgendwie Schleichtiere in Großformat hat, so ein bisschen. Um mit denen zu spielen, da kämpft Gott nicht mit diesen Seeungeheuerchen. Die macht Gott einfach. Gott ist so mächtig. Und dann macht Gott am sechsten Tag, zuerst macht er die Tiere, verschiedene Arten von Tieren, auch den Tiger macht er, macht wilde Tiere, kriechende Tiere und so weiter. Und jetzt fragt man sich, okay, jetzt haben wir Zeit, wir haben einen Rhythmus von Tag und Nacht, wir haben eine Ordnung, wir haben das Wasser, wir haben die Erde, wir haben Landmassen, wir haben, es gibt Lichter, damit man was sieht, dass man weiß, wie spät es ist, es gibt unzählige Tiere, es gibt diese ganzen Sachen. Und jetzt fragt man sich ja vielleicht, für wen ist denn das alles? Warum macht Gott das Ganze? Keine Ahnung, das ist wie wenn du irgendwie ein Date hast, du lädst jemanden zu dir ein, du triffst dich mit jemandem, eine Herzensdame vielleicht, keine Ahnung, und dann bereitest du alles wunderschön vor, du stellst Kerzen hin, du kochst was Gutes, du machst dir die Hände richtig schmutzig als Mann und kochst und schneidest und tränst, vielleicht wurde Zwiebeln geschnitten hast und bereitest das alles vor und es sieht gut aus und machst eine Lichterkette hin und was weiß ich und dunkelst es ab und es ist perfekt vorbereitet. Und wenn dann, keine Ahnung, dein WG-Kollege reinkommt, dann überlegt er sich natürlich, für wen ist denn das? Also der geht ja natürlich jetzt nicht davon aus, dass du dich jetzt einfach hinsetzt und allein deinen Burger isst oder so, sondern für wen ist das Ganze? Warum hast du das gemacht? Und das wird ja auch beantwortet, für wen macht Gott das Ganze? Weil Gott hat einen echt genialen Einfall. Also das klingt wie so eine Überlegung. Lasst uns Menschen machen. Ja, lasst uns Menschen machen. Was für eine geniale Idee. Lasst uns Menschen machen. Als unser Bild, uns ähnlich. Und die sollen das Ganze beherrschen. Für die ist das alles. Und warum sagt hier Gott denn, lasst uns Menschen machen? Lasst uns. Also es ist doch der eine Gott, dachte ich mir. Also es gibt so zwei, drei Überlegungen, warum heißt es lasst uns. Einmal, manche sagen, das ist der himmlische Thronsaal, auch die himmlischen Wesen, die Engel könnte man sagen, die Gott anspricht und er sagt zu ihnen, lasst uns Menschen machen. Das Problem ist, Gott macht dann alleine den Menschen nach seinem Bild. Der Mensch ist im Ebenbild Gottes gemacht. Im Bild Gottes ist der Mensch gemacht. Deswegen, das fällt irgendwie weg. Manche sagen, ah, das ist so ein Majestätsplural. So ein Majestätsplural, dass man was in der Pluralform sagt, um auszudrücken, wow, das ist majestätisch. Das machen wir im Deutschen übrigens heute auch noch. Wenn ich jetzt jemanden von euch nicht kenne, dann spreche ich den, vor allem wenn es jemand ist, der älter als ich ist, spreche ich den nicht mit du an, sondern sieze ihn. Wie geht es Ihnen? So, das ist eigentlich eine Person, aber wie geht es Ihnen? Eine Pluralform, um so Ehrerbietung auszudrücken. Manche sagen, Gott sagt, lasst uns Menschen machen. Das ist unser Bild, uns ähnlich. So, ja, ich bin majestätisch. Das Problem ist, das ist mittlerweile auch gar nicht mehr so in, das so zu sehen. Das ist eigentlich verworfen, dass man das so sieht, weil es sprachlich gar nicht belegt ist, dass es Verben, das es im Hebräischen gibt. Also man sieht es im Hebräischen auch zum Beispiel nicht. Und das passt auch nicht mehr so wirklich, oder? Ist man davon abgerückt mittlerweile? Nee, ich glaube, hier ist eine gewisse Gemeinschaft in Gott angedeutet. Gott sagt, lasst uns machen, in unserem Bild. Und dann macht Gott in seinem Bild den Menschen. Und davor hatten wir schon Gott gesehen und den Geist Gottes. Und dann, was auch interessant ist, Gott macht den Menschen in seinem Bild und dann macht er zwei Menschen. Dann macht er Mann und Frau in seinem Bild. Also interessant, Gott macht ein Abbild von sich, ein Bild von sich, dann würde man eigentlich erwarten, da kommt jetzt ein Mensch raus, wenn es einen Gott gibt. Aber Gott hat das Bedürfnis, was ihn widerspiegelt, dass das zueinander passt. Mann und Frau, die sind auch unterschiedlich, aber die sind trotzdem eine Einheit, die Menschheit, Mann und Frau. Also der eine Gott spiegelt sich wieder durch eine Einheit, die zusammengesetzt ist. Und ich glaube, das Alte Testament, und da schon mal das nächste Bild reinmachen, diesen Ausschnitt, zeigt uns so einen Snapshot, könnte man vielleicht auch sagen, so ein Bildausschnitt, wo du dir vielleicht fragst, ja, was hat es denn genau damit auf sich? Was ist denn das genau? Wenn du das vielleicht anguckst, dann kannst du es dir ahnen. Und hier dieses Lasst uns ist vielleicht so ein Snapshot. Und dann schauen wir ins Neue Testament, da schon mal das nächste Bild hinmachen, schauen wir ins Neue Testament und dann sieht man plötzlich, es gibt einen dreieinen Gott. Gott ist wirklich Gemeinschaft in sich. Also das Alte Testament zeigt uns so einen Snapshot. Ja, Gott ist Gemeinschaft und deswegen ist Gott auch nicht davor alleine gewesen, bevor er was gemacht hat. Gott hat nicht die Schöpfung und den Menschen gemacht, weil ihm langweilig war irgendwie im Himmel, sodass er sich gedacht hat, ah ja, was mache ich denn? Nee, Gott war schon von Ewigkeit her Liebe in sich selbst, aufeinander bezogen, Gemeinschaft. Gott hat aus einem Überfluss heraus diese Welt gemacht. Und dann, was hat es mit diesem Ebenbild auf sich? Warum ist der Mensch im Ebenbild Gottes gemacht? Was bedeutet denn das genau? Da sagt man vielleicht einfach manchmal so, ja, der Mensch ist im Ebenbild Gottes gemacht. John Piper hat einen interessanten Satz gesagt, Abbilder sind dazu da, etwas abzubilden. Images are created to image. Sie bilden was ab. wenn ich jetzt als Mensch, als Silas, sagen wir mal, ich bin 1,85 groß, übrigens genauso groß wie der Simon Janicek. Manche Leute haben uns schon verwechselt. Ich sehe irgendwie, der Style ist auch ziemlich ähnlich heute. Wir sind nicht verwandt oder so. Kein Doppel, erstmal ein Ab, mein Eben, nee, kein Spaß. Okay, also ich ist als Silas, so, ich bin 1,85 groß. Was ist ich? Ich sage jetzt nicht, wie viel ich wiege. Ich bin eher schwer, viele Muskeln und schwere Knochen. Ich habe braune Haare, habe diese und jene Stärken und Schwächen, habe diesen und jenen Charakter. So, dann zeichnet mich das als Mensch aus. Wenn ich mir jetzt überlege, so, ich möchte jetzt einen virtuellen Silas erstellen. Keine Ahnung, zum Beispiel bei Sims, ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt, Sims. Dann mache ich einen virtuellen Silas, irgendwie am PC vielleicht. Und der soll mich abbilden, der soll mich möglich, oder bei FIFA, irgendwie so ein, gibt's bei FIFA kann man auch sein eigenes Gesicht irgendwie, seinen eigenen Spieler erstellen mit seinem virtuellen Gesicht. So, dann guckt man sich diesen virtuellen Silas an und weiß, ah, das soll der Silas sein. Verstehe ich, okay, der ist auch 1,85 groß, hat braune Haare, ist so und so schwer, fallen die Haare aus und so, die verdecke ich gut, hat diesen und jenen Charakter, obwohl dieser Silas nur virtuell ist, der ist nicht Fleisch und Blut. Aber man schaut sich diesen Silas an und man weiß, ah, okay, das soll der Silas sein. Und dieser virtuelle Silas, der weist auf was Größeres hin. Da ist der virtuelle Silas und der weist auf den richtigen Silas hin. Auf den, der aus Fleisch und Blut ist, der anders ist. Aber das passt irgendwie schon zueinander. Und du darfst mal die nächste Folie reinmachen. Gott ist Geist. Gott ist nicht aus Fleisch und Blut. Gott ist ewig. Gott ist, ja, unendlich groß. Gott ist das Leben in sich selber. Und Gott macht dann was, was ihm ähnlich ist, Mann und Frau. Und der Mensch ist ein Erdling. Also das heißt, Adam heißt von, ist ein Erdling. Der ist auch sterblich, der ist nicht ewig, der ist zerbrechlich irgendwie. Das ist ein Mensch aus Fleisch und Blut. Der ist anders als das Bild. Der ist nicht das Bild. Der Mensch ist nicht Gott, aber er ist Gott ähnlich. Er ist ein Bild auf Gott. Und er reflektiert auch Gott mit seinem Aussehen, mit allem, was zu Menschen dazugehört, mit seiner Intelligenz, mit seiner Persönlichkeit, mit seinem Denken, mit seinem Fühlen, mit allem, was uns auszeichnet. Und der Mensch ist auch das einzige Lebewesen, das mit Gott in Kontakt treten kann, weil Gott spricht nur den Menschen persönlich an. In Vers 28 heißt es, Gott sprach zu ihnen. Direkt zu Menschen spricht er. Das heißt, der Mensch ist einerseits nur Bild, nur gottähnlich, er weist auf das Original. Du schaust dir den Menschen an, es geht nicht in erster Linie um den Menschen, es geht um Gott. Er soll auf das Bild hinzeigen, er soll das Bild groß machen, verherrlichen. Aber dennoch ist der Mensch Bild Gottes. Wow, was für eine Ehre, Bild Gottes zu sein, ihm ähnlich zu sein, ihm abzubilden. Und Menschsein bedeutet deswegen eben Bild Gottes sein. Und das ist der Mensch von Anfang bis Ende, bis zum Schluss, noch im Mutterleib, ist der Mensch Bild Gottes. Und wenn der Mensch alt ist und wenn er vielleicht nicht mehr richtig denken kann, wenn er hilfsbedürftig und pflegebedürftig ist, dann ist er immer noch eben Bild Gottes, dann ist er immer noch Mensch und wertvoll. Und das war ein Angriff auf die damaligen Lebensverhältnisse und die Denkweise. Weil damals hat der König gesagt, Leute, ich bin Bild Gottes. Ich bin die Statue Gottes, ich repräsentiere Gott und ihr seid die Gemeinen, ihr seid die Sklaven vielleicht auch, ihr seid 20, 30 Schekel wert, ihr seid eigentlich egal, ich bin das Bild Gottes. Das war ein Angriff, dass alle Menschen Bild Gottes sind, dass der Mensch Bild Gottes ist. Und das ist auch ein Angriff auf unsere Denkweise, denke ich, wo wir vor allem den Menschen, die noch keine Stimme haben, weil sie klein sind, weil sie schwach sind, weil sie abhängig sind, weil sie hilfsbedürftig sind, und weil sie ungeboren sind, das Menschsein absprechen. Sagen, ja, wir haben eine Würde, die Würde des Menschen ist unantastbar, ihr seid gar keine Menschen. Ihr nicht. Wir sind die Könige, ihr seid die Gemeinen und die Sklaven. Darin, dass der Mensch Ebenbild Gottes ist, ist sein Wert und seine heilige Würde begründet. Nicht, weil das irgendwie besser und praktischer ist, sondern weil der Mensch Ebenbild Gottes ist. Und das darf ich auch selber wissen. Ich bin wertvoll, weil ich den widerspiegeln darf, der unendlich kostbar und wertvoll ist, der das Leben in sich selber ist. Deswegen bin ich wertvoll. Ich bin als Mensch einfach wertvoll. Nicht, weil ich irgendwelchen Schönheitsidealen oder irgendwelchen anderen Idealen entspreche. Nicht, weil ich, ja, Menschen sind halt unterschiedlich, sagen wir mal, entsprechen unterschiedlicherweise den Schönheitsidealen. Nicht jeder Mensch, nicht jede Frau ist 1,70 groß und hat die Modelmaße. Nicht jeder Mann ist 1,80 groß oder 1, keine Ahnung, wie groß man sein müsste. Menschen sind unterschiedlich groß und klein, dick und dünn. Und falls es ja noch niemand von euch aufgefallen ist, ich merke es manchmal auf Fotos, jetzt sieht man sich natürlich, ja, ich habe X-Beine, ich habe Haarausfall, den nicht gut verdeckt, ich wiege zu viel, ich weiß, ich heirate bald, ich sollte noch ein bisschen was abnehmen. Aber ja, mei, dann ist es halt so, dann bin ich halt so. Das ist auch nicht, gar nicht so wichtig, wie ich aussehe, ob ich so oder so aussehe. Wichtig ist, ich bin wertvoll, weil Gott mich als sein Ebenbild gemacht hat. Und das ist zu 0,0 an mein Aussehen geknüpft. Selbst wenn ich entstellt bin und nicht mehr richtig denken kann, wenn ich da lieg, weil ich einen schweren Unfall habe und krank bin, und ich bin trotzdem ganz genauso wertvoll. Ich kann zu meinem Wert nichts hinzufügen und mein Wert ist unveräußerlich. Der kann nicht verändert werden. Ich bin wertvoll als Mensch, weil ich Mensch bin. Deshalb bin ich wertvoll. Und das ist eine unglaublich, ja, die Aussage hat Sprengkraft in unserer Zeit, in unserem Denken, und die hatte auch damals total Sprengkraft. Es kann als Mensch keine höhere Würde geben, keine größere Ehre geben. Man kann als Mensch keinen größeren Wert haben, keine bedeutungsvollere Bestimmung, als seinen Schöpfer abbilden zu dürfen, ihm ähnlich sein zu dürfen. Darin ist die Würde des Menschen begründet. Ich möchte zum Schluss kommen, ihr Worshipper dürft auch gerne schon mal nach vorne kommen. Wir wollen uns jetzt noch fragen, ganz knackig, was bedeutet der Text für unsere Weltanschauung? Wir haben schon, ein paar Sachen sind schon angeklungen, was heißt es für unsere Weltanschauung? Ich will mal mit dem Wichtigsten anfangen, mit Gott. Die Bibel stellt diese Frage, gibt es Gott oder gibt es Gott nicht, die stellt die Frage gar nicht. Also da heißt es nicht, im Anfang überlegte man sich, gibt es Gott, oder da wird auch keine Abhandlung drüber geschrieben, gibt es Gott, sondern im Anfang schuf Gott. Sie setzt Gott einfach voraus, ohne Gott kann es gar nichts geben, natürlich gibt es Gott. Und die Bibel stellt Gott als Persönlichen, als Allmächtigen, als Künstlerischen, als wahnsinnig Kreativen, auch als Guten, als Fürsorglichen, als Großartigen, als Majestätischen Gott vor, der nicht schafft, weil er einsam ist oder auch nicht kämpfen muss, sondern der allmächtig ist und aus dem Überfluss heraus schafft, der keine Rivalen hat und keine Konkurrenz hat, sondern das All einfach beherrscht durch sein allmächtiges Wort. Und der aus dieser Wüste, aus dieser Leere eine harmonische Ordnung machen kann. Und deshalb ist unsere Welt geordnet und gut. Und damit kommen wir zum nächsten. Welchen Blick vermittelt uns dieser Text auf die Welt? Die Welt ist Gottes Schöpfung. Die ist so gemacht, dass sich die Kunst und die Kreativität Gottes darin widerspiegelt. Alles, was Gott gemacht hat, ist gut, wie Gott es gemacht hat. Das ist gut, wie Gott es gemacht hat. Der Mensch soll es trotzdem noch beherrschen und sich untertan machen. Also die Schöpfung ist auch mit einem Potenzial geschaffen. Da gibt es noch was zu tun irgendwie. Beherrschen und bebauen und bewahren und sich untertan machen. Aber es ist gut. Und in seinem Zusammenspiel, wie diese einzelnen Komponenten zusammenpassen, der Mensch und die Tiere und die Schöpfung und die Berge, schaut Gott drauf und sagt, es ist sogar sehr gut. Gott schaut nicht auf den Menschen und sagt, es ist sehr gut, sondern Gott schaut auf alles, was er gemacht hat, heißt es hier in Vers 34. Und es ist sehr gut. Auch der Mensch, wie das alles zusammenpasst, das ist sehr gut. Und der Text vermittelt uns auch ein gewaltiges Bild vom Menschen. Er ist mit Ehre und mit Würde als Bild Gottes gekrönt. Und er soll im Auftrag Gottes herrschen, dass es aufblüht, dass das Potenzial der Schöpfung entfaltet wird. Und er ist sogar mit der Fähigkeit geschaffen, dass neues Leben entsteht. Er hat irgendwo ein bisschen, ja, er spiegelt Gott wieder und Gott ist das Leben und bringt Leben hervor. Und der Mensch ist das Bild Gottes und er ist gesegnet, dass er Leben hervorbringt, dass er fruchtbar ist und sich vermehrt. Auch was Geniales, was Großartiges. Und er kann mit seinem Schöpfer in Kontakt treten, er kann mit ihm kommunizieren und Gott macht den ersten Schritt, er spricht zum Menschen. Mach dir die Erde untertan, sei fruchtbar. Ich spreche dich ganz konkret an. Du bist anders als der Rest hier. Und jetzt ist die Frage, was ist denn der Sinn, was ist die Bestimmung von dieser Schöpfung und vom Menschen? Das ist schon angeklungen, der Mensch soll herrschen auf der Erde. Das ist Gottes Schöpfung und die ist dem Menschen untertan gemacht. Er soll das Potenzial entfalten. Und wie soll der das machen? Was ist die Bestimmung und der Sinn der Schöpfung und des Menschen? Da erhalten wir am 7. Tag eine Antwort. Weil Gott hier nichts Neues macht. Gott macht nimmt sich Zeit für drei Dinge. Er heiligt diesen Tag, also er macht ihn zu einem einzigen Tag. Er segnet diesen Tag, er segnet Tiere, Menschen und dann segnet er diesen Tag weil dieser Tag auch lebensspendend sein soll, weil das Leben überfließen soll an diesem Tag. Und er ruht an diesem Tag nicht, weil er müde ist, sondern weil er sein Werk genießt. Und das Interessante ist, dieser Tag, der hört nicht auf, weil am siebten Tag heißt es nicht, es wurde Abend und es wurde Morgen, ein siebter Tag. Nee, der Tag endet gar nicht. Der Tag geht ewig weiter, dieser siebte Tag praktisch. Dieser Tag steht für ein Leben in Gottes Ruhe, in seiner Gegenwart, in seinem Rhythmus, ohne Stress, ohne Leid, ohne Not, erfüllt von Gottes Leben und von seiner Gegenwart. Und interessant ist, dass sich deshalb dieser Begriff der Ruhe, wenn du diesen Begriff dir mal in der Bibel sonst anschaust, dieser Begriff der Ruhe entwickelt sich in der Bibel zu einem Begriff, ja, für die Ewigkeit bei Gott. Für die Ewigkeit bei Gott. Weil diese Ruhe, wenn wir uns die Schöpfung heute anschauen, diese Ruhe, dieses harmonische, dieses wunderbare, wie Gott es am Anfang gemacht hat, ist durchtränkt vom Leid, ist durchtränkt von Unruhe, von Stress, von Schuld. Und dann bekommt es nochmal eine ganz andere Dimension, wenn Jesus dann auftritt und sagt, Leute, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig seid und beladen seid, und ich möchte euch Ruhe geben. Weil durch Jesus die Bestimmung von dieser Schöpfung wiederhergestellt wird. Wir Menschen haben versagt und Jesus hat triumphiert. Er ist der neue Adam, der neue Mensch. Und wer zu ihm gehört, wird teilhaben auch an einer neuen Schöpfung. Wir glauben, dass Gott seine Schöpfung neu machen wird, wiederherstellen wird, wieder zu einem Ort machen wird, wo seine Ruhe regiert, wo seine Herrschaft aufgerichtet wird und wie wir in Harmonie ohne Leid und Not zusammenleben können als Menschen. Und deswegen endet die Bibel, wie sie anfängt. Siehe, ich mache einen neuen Himmel und eine neue Erde, genauso wie Gott am Anfang Himmel und Erde gemacht hat. Amen. Ich möchte noch gemeinsam mit uns beten und dann werden wir noch ein Lied singen. Vater im Himmel, wir danken dir für deine großartige Schöpfung, die wir bestaunen dürfen und ja, die wir uns anschauen dürfen und dabei über dich staunen dürfen, weil sie dich widerspiegelt. Wir danken dir auch dafür, dass du uns mit so einer Ehre gekrönt hast und so einen unermesslichen Wert zusprichst als deine Ebenbilder, weil wir dich als ja, auf einzigartige Weise widerspiegeln. Herr, und ich bete darum, dass das unser Bild von dieser Welt durchdringt und prägt, was wir heute gehört haben. Unser Blick auf dich verändert, auf diese Welt verändert, auf den Menschen verändert und auch auf unser Leben verändert. In Jesu Namen bete ich das. Amen.